zu einer neuen TechView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende, hochinteressante Themen für euch vorbereitet. Ihr werdet merken, dass diese Folge ein bisschen was anders ist, weil sie ist zusammengeschnitten aus vielen verschiedenen Beiträgen. Das liegt einfach daran, weil wir viele verschiedene Beiträge haben. Und eines dieser Beiträge wird sein Fedora 17. Fedora 17 ist erschienen und ich habe mir das Ganze angeschaut und möchte euch so den ersten Eindruck, den ich so darüber gewonnen habe, auch ein bisschen erklären. Dann gibt es noch was Interessantes von meinem Kollegen Christian, den ihr vielleicht auch vom Playing Penguin Podcast, P3Cast, kennt, der mit mir da Linux Games bespricht. Gibt es auch ein Interview vom Linux-Tag. Der hat nämlich ein Interview geführt mit Frank Kalischek, dem Gründer von OwnCloud im Grunde genommen. Und da könnt ihr natürlich auch gespannt sein. OwnCloud war ja auch letztes Mal schon Thema, die neue Version 4.0. Und das wird auch in dem Interview nochmal angesprochen. Und für die Leute, die vielleicht nicht so viel wissen von OwnCloud, die können sich das Interview auch anhören. Dann haben wir noch eine ganze Menge News. Zum einen ist Moonlight gestorben quasi. Chromebooks sollen den Schreibtisch erobern. Das ist auch ein neuer Plan von Google und von Samsung. Und dann gibt es jetzt die brandaktuellste News. Fedora will Microsoft UEFI-signierten Mini-Bootloader signieren lassen. Und wie das Ganze dann aussehen wird, das werden wir gleich noch ganz genau hören. Fangen wir aber zunächst einmal an mit Fedora 17. Fedora 17 ist also erschienen und das wurde ja auch so ein bisschen hinausgezögert, wie man es von Fedora her kennt. Also man hatte eigentlich geplant, das vor 2 Wochen, glaube ich, zu releasen und es hat sich dann so ein bisschen hinausgezögert, weil noch einige Bugs gefixt werden mussten. Aber insgesamt ist das Release mit dem Codenamen Beefy Miracle, ja, ganz genau, es heißt Beefy Miracle, tatsächlich dann nach etwa, ich glaube, so 3 Wochen Verspätung auch erschienen und bietet eine ganze Menge an neuen Funktionen. Es wird mitgeliefert der Kernel, Linux-Kernel 3.3.4, soweit ich weiß. Es gibt bereits auch, nachdem man es installiert hat, die Möglichkeit zu updaten auf einen aktuellen 3.3.7er Kernel, das habe ich gesehen. Außerdem gibt es natürlich auch die neuesten Versionen der Desktops GNOME 3 in der Version 3.4.1 und KDE 4 in der Version 4.8.3. Außerdem gibt es natürlich auch wieder Varianten in E oder XFCE jeweils mit den aktuellen Desktop-Versionen, wobei ich mir bei XFCE nicht sicher bin, ob da noch nicht Version 4.8 auf der CD zumindest zum Einsatz kommt und man später dann auf 4.10 aktualisieren kann. In Sachen Software für den Nutzer, das heißt Anwendungsprogramme, gibt es jetzt mittlerweile auch natürlich GIMP 2.8, das ist mit in den Quellen drin, man kann es herunterladen. LibreOffice ist auf Version 3.5.2.1 geupdatet worden. Und dann gibt es natürlich auch für die Leute, die gerne entwickeln wollen, gibt es das Pre-Release von Eclipse Juno bereits, was in den Paketquellen enthalten ist. GCC 4.7, das ganze System wurde auch auf GCC 4.7 kompiliert, im Gegensatz zu einigen anderen Systemen. Ruby 1.9.3 ist mit an Bord und PHP in der Version 5.4 natürlich. Java und OpenJDK liegen dann auch in der Version 7 vor. Man kann das dann also auch benutzen. Ja, insgesamt Fedora, ich habe es ausprobiert in der GNOME-Variante. Ich habe auch ein kleines Videochen gemacht, das werde ich euch dranhängen, was so einen groben Überblick nochmal gibt über das, was ich jetzt hier auch erzählen werde. Aber halt in Kurzform, also so 10 Minuten, etwa 10 Minuten lang werdet ihr dann in Kurzform nochmal über Fedora erfahren. Insgesamt ist die Fedora Version 17 doch eine der solideren Varianten, das heißt tatsächlich auch in Sachen Abstimmung und in Sachen Features, die da mitgeliefert werden, ist das tatsächlich ein abgerundetes Paket. Eines der größten Neuerungen für mich zumindest ist jetzt die vollständige Aktivierung von Systemd. Nun ja, fast vollständige Aktivierung. Es gibt noch ein paar Probleme, so wie ich es gelesen habe, mit SE Linux, die das ein bisschen was langsam machen können, den Start. Aber wenn man SE Linux abschaltet und ein paar Dienste hier und da eventuell auch abschaltet, beziehungsweise auch ein neues Feature, ich glaube, das mit der Fedora 16 eingeführt worden ist, die Möglichkeit, dass wenn man
den Linux-Kernel auf seinem System installiert hat, ganz normales Fedora-System, dass man das initrd, das Initialisierungssystem, was normalerweise in einem gepackten Verzeichnis im Bootordner dann liegt, das kann man einfach deaktivieren, beziehungsweise man kann einfach versuchen, mal zu booten ohne dieses initrd. Das sollte unterstützt werden und das könnte dann, weil nichts mehr ausgepackt werden muss, dann noch ein bisschen mehr Speed rausholen. So gibt es schon erste Berichte darüber, dass halt mit diesem neuen aktivierten oder vollständig aktivierten systemd, also alle alten sysv-init-Skripte wurden umgestellt auf systemd, dass man da tatsächlich Startzeiten auf SSDs von 3 Sekunden hinkriegt und das ist schon eine gewaltige Leistung. Und also es macht auf jeden Fall Spaß. Man braucht anscheinend kein Standby mehr, weil man innerhalb von 3 Sekunden halt booten kann. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das macht sich deutlich bemerkbar. Selbst auf einem Single-Core-Prozessor habe ich deutliche Geschwindigkeitszuwachse bekommen. Ihr kennt ja meinen alten PC, wo ich die vorherigen, also mein alter Studio-PC, womit ich dann vorher die Folgen aufgenommen habe. Damit, da hatte ich ja immer bemängelt, dass das Fedora ein bisschen auch mit systemd was langsam bootet. Das hat sich verdoppelt, die Startgeschwindigkeit. Also das ist doch ein deutlicher Anstieg jetzt durch eben diese neuen Skripte, die jetzt vollständig auf systemd beruhen. Dann gibt es natürlich bei Fedora 17 auch unter der Haube ein paar interessante Neuerungen, die allerdings oberhalb nicht so sehr auffallen. Und das ist halt vielleicht auch eines der guten Funktionen, worüber sich Fedora 17 jetzt gegen seine Vorgänger 16 und 15 so ein bisschen abhebt, ist, dass die neuen Funktionen nicht spürbar bemerkbar sind. Sondern das System sehr rund läuft, sehr flott läuft und sehr stabil läuft und dass man das nicht das Gefühl hat, dass hier viel geändert wurde, obwohl unter der Haube ja die Bin-Verzeichnisse alle vereinheitlicht worden sind. Das ist also /userbin quasi das neue globale Verzeichnis für alle Applikationen, für alle Binärdateien auf dem System ist. Also was vorher in Bin oder in /sbin lag, das ist jetzt nach /userbin rübergewandert und auch das, was in /usersbin lag, ist jetzt auch darüber gewandert und es gibt halt nur noch Verlinkungen eben auf diese alten Verzeichnisse, die halt dann auf diese Programme verweisen, die jetzt in /userbin liegen. Das Ganze ist natürlich unter der Haube passiert, das heißt, der Nutzer wird davon nichts bemerken im Idealfall und das ist halt das Positive daran, dass halt die Programme alle, die ich zumindest getestet habe, ordentlich laufen und keine Probleme gemacht haben. Meistens ist ja diese Abgrenzung zwischen /bin, /userbin oder /sbin meistens so, dass Programme dann Administrationsrechte irgendwie benötigen oder auf der Konsole meistens dann benutzt werden. Und da gab es ja schon seit Jahren auch keinen großen Unterschied, zumindest bei Fedora, wenn man so Programme wie ifconfig aufrufen wollte, die in /usersbin lagen. Die waren mit dem Path, mit dem Pfad eingebunden, sodass man die auch ausführen konnte ohne Administrationsrechte. Nun ja, Fedora 17 insgesamt für den Benutzer eventuell, für den also Standard-Heimanwender nicht so sehr interessant. Außer er lässt sich das Ganze vielleicht mal einrichten von einem Experten, weil es ist doch hier und da hat sich Fedora also nichts großartig geändert, ist hier und da dann doch immer noch so, dass es etwas benutzerunfreundlich ist, was bestimmte Sachen angeht, wie beispielsweise, wenn man eine MP3-Datei anklickt oder sowas und man hat eben nicht die Möglichkeit, dann mit ein, zwei Klicks einen Codec nachzuinstallieren. Es öffnet sich zwar ein Codec-Suchall-Assistent, aber der zeigt einem dann nur die Meldung an, ja, es konnte kein Codec gefunden werden. Man kann auf weitere Informationen klicken und landet dann auf eine Fedora-Wiki-Seite, wo man sich das alles mal durchlesen muss, das Ganze, warum da jetzt keine Codecs ausgeliefert werden und so weiter und so fort. Man hat also nicht die Möglichkeit, relativ schnell als Endanwender dann zu solchen Codecs zu kommen. Man muss sich schon ein bisschen auskennen. Das ist nur nicht nur so mit Codec, sondern auch mit dem Flash Player oder anderen proprietären Sachen, Nvidia-Treibern, ATI-offiziellen, also den proprietären Treibern, da gibt es auch ein paar Probleme mit. Zumindest für den Endanwender ist das, glaube ich, dann doch so ein bisschen problematisch. Das fragt sich dann auch, an wen richtet sich eigentlich Fedora so ein bisschen? Das habe ich ja auch schon letztes Mal beim Release von Fedora 16 so ein bisschen versucht herauszufinden. Ich bin dann damals bei den Experten geblieben, Momentan habe ich dann doch aber auch eher das Gefühl, weil ja Fedora so ein bisschen zurückgerudert ist, was jetzt so ja Cutting Edge und Rolling Release angeht, wo sie ja bei den vorherigen Versionen fast immer neue Aktualisierungen hatten von Programmen. Also nicht kleinere Updates, sondern tatsächlich Major Updates, selbst sogar Kernel-Upgrades gefahren sind auf dem System. Da hatte ich dann doch schon eher das Gefühl, dass es für Experten. Momentan hat sich das Bild so ein bisschen gewandelt und hin zu Leuten, die halt tatsächlich Red Hat benutzen und einsetzen, beziehungsweise Red Hat-Nutzer im Grunde genommen, die vielleicht auf dem Server irgendwie Red Hat administrieren und selber mal ein bisschen lokal ausprobieren wollen auf einem Fedora. Da macht es Sinn. Also eher an Red Hat-Experten würde ich sagen, richtet sich dann jetzt Fedora. Man kann es natürlich als normaler Benutzer auch mal ausprobieren, das ist kein Problem. Man kann sich die Live-CDs runterladen. Ich glaube, die sind noch nicht mal 650 Megabyte groß und dann kann man sich das Ganze auch noch anschauen. Die GNOME 3-Variante habe ich getestet, die sieht sehr schick aus. GNOME 3.4 macht eine ganze Menge her, muss man tatsächlich sagen. Hat eine ganze Menge Verbesserungen auch in Sachen Geschwindigkeit gebracht. Da war ich auch wieder überrascht. Und auch in Sachen Einstellungsmöglichkeiten hat sich da ein bisschen was getan. Sehr nett finde ich, dass man jetzt auch die Möglichkeit hat, halt sehr einfach mit einem, ich glaube, einfachen Installation eines Paketes und mit dem GNOME Tweak-Assistenten kann man dann auch GNOME Shell so ein bisschen tunen und ja, Extensions nachinstallieren. Das klappt wunderbar. Es gibt auch vernünftige, gute Extensions, die man da ausprobieren kann, wie zum Beispiel ein klassisches Menü. Eine Extension für ein klassisches Menü zum Beispiel. Aber natürlich auch die allseits beliebte Extension, die einem ermöglicht, den PC auch mit einem normalen Menü herunterzufahren, ohne die Alt-Taste zu drücken. Das sind so Sachen, die man da ausprobieren kann. Neue Themes kann man installieren. Es gibt einen Theme-Wechsler, der jetzt eingebaut, nicht eingebaut, aber der zumindest in einem GNOME-Theme, in dem GNOME-Extension zur Verfügung steht. Das kann man ausprobieren. Also ein solides GNOME 3 wird da mitgeliefert mit der 3.4.1er-Version. Das Einzige, was ich so ein bisschen problematisch fand, wo ich tatsächlich auch gekämpft habe ein bisschen mit Fedora und eigentlich schon länger mit kämpfe, ist SE Linux. Also die Standardeinstellungen, die da mitgeliefert sind, sind aus meiner Sicht ein bisschen restriktiv. Zumindest hatte ich mir auch das GNOME Boxes runtergeladen. Ist ja auch ein neues Programm, was mit GNOME 3.4 zumindest in einer ersten frühen Version mit eingeführt worden ist. Und das in Fedora 17 auch schon in den Repositories zu finden ist, wo man sich das Ganze dann auch runterladen kann. Da hatte ich das Problem beim Einrichten, dass das nicht geklappt hat. Werdet ihr auch in dem kleinen Videochen sehen, was ich gemacht habe. Da könnt ihr euch das auch anschauen. Die Fehlermeldung, das hat wahrscheinlich was mit SE Linux zu tun. Oder ich war einfach zu blöd, um es zu bedienen. Aber also dieses SE Linux, das ist halt auch wieder, das fährt einem in die Parade als normaler Benutzer und das nervt so ein bisschen. Andere Kleinigkeiten, die halt auch immer noch ein bisschen was nerven, eventuell ist, dass im Firefox zwar immer noch angeboten wird, ja, hier wird irgendein Plugin wird gebraucht, wenn man aber draufklickt, dann kriegt man halt auch keins angeboten. Also ist halt auch, da fragt man sich, ja, kann man das dann nicht deaktivieren, wenn es halt irgendwie nicht funktioniert? Aber da ist Fedora vielleicht auch seinem Motto ein bisschen treu geblieben, alles so weit wie möglich upstream zu machen. Das sieht man auch, wenn man sich die verschiedenen Varianten auch von Fedora anschaut mit den verschiedenen Desktop-Versionen, dass da so wenig wie möglich getweakt worden ist oder getuned worden oder angepasst worden ist. Man sieht da im Grunde genommen nur ein eigenes Hintergrundbild, was angepasst wurde. Und das war es im Grunde genommen schon. Also nicht sehr viel mehr hat man da gemacht. Also ein Icon-Theme, da ist in der GNOME-Variante das Standard-Icon-Theme dabei. In KDE, ich glaube auch, vielleicht leicht getweakt, dass man da jetzt den KDE-Start-Button ausgetauscht hat durch einen Fedora-Button. Das war es aber auch schon. Bei XFCE genauso, da hat man auch nicht irgendwie ein anderes Theme benutzt, sondern benutzt den Standard-XFCE-Desktop und bei LXDE ist es, glaube ich, genauso. Also man setzt da sehr stark auf Upstream und auf die Entwicklung in Upstream. Also Fedora ist, wenn ich mal sagen würde, die Upstream-Distro. Also die packen alles fast menschenmögliche als Vanilla-Pakete ein und man kriegt halt diese Vanilla-Pakete ohne große Anpassungen, eventuell nur halt so ein Hintergrundbild und das war es auch schon. Insgesamt finde ich dann doch Fedora 17 doch ein ordentlicher Fortschritt. Es gibt so nette Sachen. ButterFS ist zwar immer noch nicht so richtig mit integriert, ist sogar jetzt aus dem Installer rausgeflogen. Allerdings kann man es immer noch benutzen, wenn man möchte. Gibt es ein paar Möglichkeiten, das dann manuell einzustellen. Und dann gibt es natürlich auch Funktionen, die einem erlauben, das hat Fedora schon relativ früh erkannt, wenn man ButterFS benutzen möchte, dann, dass wenn man Pakete runterlädt mit JUM, dem Paketmanager unter der Kommandozeile zumindest, wenn man da Pakete mit runterlädt, dass er dann automatisch auch Snapshots erstellt auf dem ButterFS-Dateisystem, sodass man, wenn man jetzt mal ein neues Programm installiert hat und das macht irgendwie das System kaputt oder macht nicht das, was es soll, dass man es nicht nur deinstallieren kann, sondern alle Änderungen, die das Programm gemacht hat, falls es zum Beispiel eine neuere Version hat, Version ist, also eine Aktualisierung eines aktuellen Paketes war, kann man das alles rückgängig machen, indem man einfach das Snapshot, was erstellt worden ist, vor der Installation lädt und von da aus halt eben das System weiter nutzt. Das ist also eine sehr, sehr gute Funktion in Fedora 17 bereits auch schon eingebaut. Ansonsten, wer sich Fedora 17 anschauen möchte, kann natürlich auf die Webseite fedoraproject.org gehen und sich dort dann Fedora anschauen. Und ja, das war es im Grunde genommen zu Fedora 17. So, nachdem wir alles über Fedora 17 erfahren haben, wollen wir uns jetzt mit einem Thema beschäftigen, was wir ja auch schon länger hier immer unter Beobachtung hatten, nämlich OwnCloud. Und da hat mein Kollege Christian, den ihr vielleicht aus dem P3-Cast kennt, aus dem Playing Penguin-Podcast kennt, der hat ein Interview auf dem Linux-Tag geführt mit Frank Karliszek, der ist der OwnCloud-Gründer, also der Gründer der Firma OwnCloud und auch der Gründer halt hinter oder der Hauptprogrammierer hinter OwnCloud. Und ja, das Interview ist recht interessant und stammt vom Linux-Tag diesen Jahres und ihr könnt euch das jetzt in aller Ruhe genüsslich reinziehen.
Neben mir sitzt jetzt gerade der Frank Karliszek von OwnCloud. Hallo Frank.
Hallo.
Ja, Frank Karliszek mag dem einen oder anderen ja schon bekannt sein über Radio Tux oder über sein Projekt OwnCloud. Bevor wir jetzt erstmal darüber sprechen, Frank, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
ich bin der Frank, ich komme aus Stuttgart. Ich mache schon relativ lange Open Source. Ich war jetzt über 10 Jahre bei KDE sehr, sehr aktiv, habe da alle möglichen Dinge gemacht, war auch dann die letzten Jahre im Vorstand vom KDE e.V. Im Rahmen von KDE ist dann auch das Projekt OwnCloud entstanden und das ist momentan so mein Hauptbetätigungsfeld. OwnCloud ist, hat der eine oder andere vielleicht schon gehört, ist so eine Cloud-Lösung, die aber im Gegensatz zu anderen auf dem eigenen Server läuft, das heißt mit eigener Kontrolle und ja, das ist so das Besondere daran.
Okay, OwnCloud. Ja, OwnCloud ist das richtige Stichwort. OwnCloud, also für den Hörer, der das noch nicht kennt, was ist OwnCloud? Was ist denn das Besondere? Was unterscheidet OwnCloud denn von etablierten Systemen wie Dropbox oder Waller?
Ja, OwnCloud bietet eigentlich vergleichbare Funktionalität an, wie Google Drive oder Dropbox oder andere Services, die es gibt, Musikstreaming-Services, Kalender-Services, wie Google auch hat. Der hauptsächliche und der wichtigste Unterschied ist, dass OwnCloud eben auf dem eigenen Rechner installiert werden kann. Das heißt, wir machen keinen Service, wir haben auch gar keine Server oder irgendwas. Bei uns kann man sich auch nicht anmelden, sondern wir machen nur die Software. Software ist komplett frei, unter AGPL lizenziert. Die kann man nehmen und kann die auf einen eigenen Rechner installieren. Das kann jetzt wenn man einen Root-Server hat, funktioniert es sehr gut. Wenn man aber auch einfach nur einen NAS hat oder einen Router, wo in irgendeiner von Linux drauf läuft oder ein Webserver, kann man es da drauf installieren. Es geht aber auch für große Installationen, wenn man jetzt eine kleine Firma ist oder ein Projekt für irgendwas, kann man das auch da installieren auf einem Rechner und einfach eine Arbeitsgruppe zur Verfügung stellen. Also wir haben eigentlich vergleichbare Features wie Dropbox oder wie die anderen, aber es läuft unter eigener Kontrolle.
Okay, also ganz großer Vorteil, dass die Privatsphäre da eher in den Vordergrund gerückt wird.
Genau, also Privatsphäre ist ganz sicher der Hauptpunkt. Das heißt, wenn man jetzt einen Anbieter nicht vertraut, man weiß ja nicht, wo hostet Amazon jetzt seine Daten und wie ist es mit Datenschutz und wie ist es mit, wer hat da vielleicht irgendwie die Polizei, der Geheimdienst, der lauscht vielleicht alles mit, man weiß es ja nicht. Ne? Das ist ja immer so die spannende Frage und da kann man, wenn das eben auf einem eigenen Rechner läuft, natürlich dann ein bisschen ja, sicherer sein. Aber es ist ja nicht, nur der Datenschutz, sondern es ist zum Beispiel auch ein Kostenvorteil. Wenn man jetzt sehr viele Daten hat, wenn man jetzt auf seine ganze Musik, seine Filme, seine kompletten Fotos von überall zugreifen möchte, dann sind es ja wirklich viele, viele Gigabyte. Also bei mir wären das, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich 1 Terabyte an Daten. Wenn ich dieses alles bei Google hochladen würde oder bei Dropbox, wäre das ja unbezahlbar. Und aber eine Festplatte ist ja, kostet ja nicht viel mit der Größe und deswegen macht das auch finanziell Sinn.
Richtig, gerade für einen Privatanwender, klar. Jetzt hatte ich gerade einen interessanten Punkt gehabt. Uncloud, hast du denn schon, also ich weiß zum Beispiel, also ich benutze es ja selber jetzt seit einiger Zeit, bin von Dropbox auf Uncloud umgestiegen. Jetzt ist gerade aktuell die 0.4er rausgekommen.
4.0.
Genau, 4.0, oh, kleiner Zahlendreher. Okay, was sind da so die neuen Features? Also hast du da was?
Ja, also bei Uncloud 4 haben wir einige Dinge verbessert. Wir haben Versionierung von Dateien eingeführt. Das heißt, wenn man eine Datei in seine OwnCloud speichert, dann wird automatisch immer eine neue Version erzeugt. Und man kann, wenn man jetzt aus Versehen zum Beispiel Daten gelöscht hat und dann merkt man das zu spät, oh, jetzt habe ich hier aus meinem Spreadsheet oder aus meinem irgendwie was rausgelöscht und habe es schon gespeichert, das war schon gestern, dann kann ich eben einfach auf die Datei klicken und sagen, zeig mir mal die alten Versionen an und kann ein Rollback machen auf eine alte Version. Das ist eine neue Funktion. Dann haben wir Verschlüsselung der Daten auf dem Server. Da muss man allerdings ganz klar dazu sagen, was das genau soll. Also Verschlüsselung ist ja leider ein sehr komplexes Thema. Ist ja immer, muss man immer wissen, für welchen Use Case eigentlich welche Art von Verschlüsselung geeignet ist. Und die serverseitige Verschlüsselung, die wir machen, die hilft, wenn man jetzt seine Daten zum Beispiel auf irgendeinem externen Storage, auf einem FTP-Server oder auf Amazon S3 vielleicht sogar oder auf irgendeinem Samba-Server abgelegt hat und es in OwnCloud herangemountet hat, aber dem Speicher-Admin sozusagen ist nicht vertraut. Also ich habe jetzt benutzt zum Beispiel Google Drive als Backend für OwnCloud, das funktioniert ja auch seit der neuesten Version. Und dann, weil da bekomme ich ja Speicher geschenkt, das ist ja eine tolle Sache. Aber natürlich sollen Google meine Daten nicht kennen. Deswegen kann ich da eine Verschlüsselung aktivieren und dann liegen eben die Passwörter und die Keys eben nur auf dem OwnCloud-Server. Beziehungsweise das Passwort dann gar nicht natürlich, das gebe ich dann immer neu ein, logischerweise. Aber dann der Verschlüsselungs-Key und auf dem Storage, also bei Google jetzt bei diesem Beispiel oder auf dem FTP-Server, wie auch immer, da liegen wirklich nur Blowfish verschlüsselter Datenmüll quasi. Und die kommen die Daten nicht ran.
Okay, das war jetzt gerade meine nächste Frage, welche Verschlüsselungstechnik da zum Einsatz kommt.
Ja.
Das ist eine interessante Sache. Also jetzt gerade, wenn du sagst, in der 4.0er kannst du Google Drive quasi als Speicher-Backend einbinden. Wie ist denn die Installation so für den Endverbraucher? Lässt sich das also als Otto Normalo vonstatten machen? Weil ich erinnere mich damals, dass ich glaube, die erste 0.1, also die 1.0er, also die erste Version, das war ein wenig schwierig.
Ja, also wir versuchen wirklich, es ist bei uns ganz, 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 ganz wichtig, die Installation so einfach wie nur möglich zu machen. Ich will jetzt trotzdem nicht behaupten, dass es wirklich jetzt jeder kann, weil ich meine, so ein bisschen muss man sich dann doch auskennen mit Computern, wie so ein Internet funktioniert. Was wir allerdings machen ist, man kann OwnCloud nehmen und einfach in einen Webspace reinlegen, in irgendeinen Webserver. Und wenn da PHP supported ist, dann müsste es eigentlich sofort automatisch funktionieren. Also wenn wir zum Beispiel auch keine Datenbank da ist, egal, können wir on the fly automatisch eine SQLite-Datenbank erzeugen. Und da versuchen wir das Ganze so sehr einfach zu machen. Es gibt ja auch Pakete für die üblichen Linux-Distributionen. Man kann auch sogar eine fertige Appliance runterladen, eine Virtual Maschine, wo das schon drin ist. Und wenn man sich auch mit diesem ganzen Hosting-Server-Kram nicht beschäftigen möchte, gibt es auch einige Internet-Provider, wo auch schon OwnCloud-Hosting anbieten. Da muss man natürlich dann auch immer schauen, dass man eben richtig damit umgeht. Ich meine, da sollte man vielleicht dann tatsächlich keine richtig vertraulichen Daten drauflegen, weil das ist man ja wieder bei einem Dropbox-Problem.
Richtig, die lagern ihren Kram ja auch bei Amazon.
Genau.
So als kleine Frage, also mir kommt jetzt gerade so in den Sinn, das habe ich jetzt, glaube ich, gerade gestern festgestellt, dass es ja verschiedene Anbieter gibt, die OnCloud anbieten, sagen, hey, pass mal auf, für einen Dollar kannst du dann auf 20 Gigabyte erweitern oder so. Was hältst du allgemein von der Entwicklung des Ganzen? Also ich meine, die nutzen ja deinen Service, deine Idee, also wie lässt sich das verbinden?
Das ist super. Also wir machen ja freie Software deswegen, also unter anderem deswegen, damit es wirklich jeder benutzen kann und damit es sich verbreitet. Und wir finden es super, wenn möglichst viele Leute, auch Provider, das nutzen. Weil wir denken eben, dass es ganz wichtig für den User ist, dass er die Wahl hat. Ein weiteres Feature, was wir bei OwnCloud 4 ja auch gemacht haben, ist, dass man seine Benutzerdaten ganz einfach migrieren kann. Also die Idee ist, dass man, das findet man vielleicht OwnCloud spannend, vielleicht nachdem man den Podcast gehört hat und lädt sich das mal runter und macht das mal auf die lokale Linux-Büchse drauf, spielt ein bisschen mit rum und denkt, ja, das ist ja eigentlich ganz nett, benutzt es vielleicht so ein bisschen. Und dann sage ich mir, okay, jetzt will ich jetzt aber natürlich von unterwegs auch drauf zugreifen. Und dann mache ich eben eine Neuinstallation vielleicht auf meinem NAS, auf meinem Router. Und dann kann ich mit einem Klick auch meinen User-Account von der einen OwnCloud auf die andere migrieren. Und dann sage ich mir, ja, das ist schon mal ganz nett, aber mein Upstream von meinem DSL ist mir vielleicht ein bisschen zu langsam, weil ich unterwegs immer meine Filme streamen will zum Beispiel. Dann dann gehe ich vielleicht zu einem Provider und sage, oh, da bekomme ich ja ein paar Gigabyte für irgendwie ganz wenig Geld. Und dann kriege ich das mit einem Klick darüber. Und dann irgendwann später sage ich mir, ja, ist ja jetzt auch ganz nett gewesen, aber ich will jetzt auch noch ganz vertrauliche Daten drauflegen. Dann biete ich mir vielleicht einen Root-Server und kriege ich meine Daten wieder dahin. Also das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass der User ganz viele Optionen hat und dann kann er dann auswählen, was ihm am liebsten ist.
Okay. Gibt es denn an OwnCloud noch eine Sache oder etwas, was überhaupt noch nicht so ganz funktioniert oder du sagst, ey, das könnt ihr noch besser machen in nächster Zeit?
Ja, immer. Also ich meine, es gibt da so viele Ideen und so viele User-Wünsche, aber wir haben auch selber noch ganz viele Sachen auf der To-Do-Liste. Also eine Sache ist, vielleicht ganz interessant ist das Thema Verschlüsselung. Wir haben, wie gesagt, momentan serverseitige Verschlüsselung der Daten. Das hilft halt schon mal ganz gut, wenn die Daten woanders gespeichert sind, als der eigentliche Server läuft. Mhm. Das Problem ist, wenn die Daten natürlich auf derselben Maschine liegen wie der Server, dann bringt die serverseitige Verschlüsselung jetzt nicht wirklich so viel, weil wenn der Server jetzt geknackt werden würde von jemand gehackt, könnte er natürlich den Code modifizieren, um einen Passwort-Sniffer einzubauen und könnte damit sozusagen die Daten wieder entschlüsseln. Deswegen wird von vielen Usern zu Recht eine kleinzeitige Verschlüsselung gewünscht. Die hat natürlich wieder andere Nachteile, also zum Beispiel funktioniert dann das Webinterface nicht mehr ohne weiteres und ich muss mich damit beschäftigen, dass mein Key auf all meine Geräte, kommt und da auch, wenn vielleicht ein Telefon abhanden kommt, dass man den Key wieder zurückziehen kann. Also das ist auch nicht ganz so einfach, aber wir möchten auf jeden Fall an der Verschlüsselung, da möchten wir noch ganz viel tun in der nächsten Version.
Das hört sich auch gut an. Ja, also OwnCloud, ein Rundum-Paket für den Open-Sourceler, der eine Dropbox haben möchte, aber die halt sicher ist in dem Sinne. Coole Sache. Frank, hast du noch was du noch sagen möchtest?
Ja, also wir sind ein Community-Projekt. Also wir freuen uns, wenn ihr die Software runterladet und ausprobiert und uns Feedback gibt. Wir freuen uns aber auch über Leute, die mitmachen. Also wir sind, glaube ich, eine ganz nette Community. Wir sind so zwischen 20 und 50 Leuten, je nachdem, wie man zählt. Es gibt Experten für Grafik, Usability, PHP, JavaScript, C++, Qt, Android, iOS-Entwicklung, alles Mögliche, was wir eben machen. Ich glaube, da ist für jeden was da. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt doch zu uns und macht mit.
Genau. Wo findet man euch im Internet?
Also owncloud.org ist eigentlich so die zentrale Webseite. Wir haben, der Code selbst ist auf gitorious.org/owncloud gehostet. Wir haben noch forum.owncloud.org als zentrales Forum, Mailinglisten, IRC-Channels, also. Aber geht einfach auf owncloud.org und da findet man alles.
Super, Frank. Dann bedanke ich mich für dieses kurze, knackige Interview.
Vielen Dank.
Und wünsche euch alles Gute.
Super, danke dir auch.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Kommen wir nun zu den News in dieser Woche. Es gab natürlich auch eine ganze Menge über Technik in dieser Woche. Und die Kollegen von Binärgewitter, vom Binärgewitter-Podcast, den ihr finden könnt unter blog.binärgewitter.de, binär mit AE geschrieben, Die haben ja immer eine tolle Kategorie, die nennt sich Toter der Woche. Und das passt quasi wie die Faust aufs Auge, wenn es um Moonlight geht, nämlich Moonlight ist tot. Der freie Nachbau von Silverlight, den es ja unter anderem für Linux gab, Moonlight ist tatsächlich jetzt gestorben. Das heißt, eigentlich ist er schon gestorben, als Novell quasi durch Attachmate übernommen worden ist und man im Grunde genommen mit der Mono-Development oder Mono-Entwicklung aufhören wollte und dann natürlich die Leute, die bei Novell für die Mono-Entwicklung zuständig waren, also Mono, der freie C-Sharp bzw. .NET-Nachbau, dass die Leute dann quasi nicht mehr bezahlt werden sollten und die haben sich dann quasi entschieden, eine eigene Firma zu gründen, Xamarian, glaube ich, heißt die, Xamarian. Und ja, die haben im Grunde genommen alles, was Mono irgendwie angeht, übernommen und haben dann durch einen Copy-and-Paste-Fehler, so hat sich das anscheinend jetzt herausgestellt, dann auch Moonlight irgendwie übernommen. Und eigentlich ist Moonlight, wurde eigentlich seit der Übernahme von eben Attachmate nicht mehr weiterentwickelt und ist im Grunde genommen jetzt auch offiziell für tot erklärt worden. Also Moonlight wird nicht mehr weiterentwickelt. Moonlight, also die freie Silverlight-Variante, hat sich auch nicht so richtig durchsetzen können. Ich kann mich nur erinnern, es gab einmal ein Riesen-Feature, wo dann auch Moonlight gefeatured worden ist, dass das mit unterstützt wird, mit getragen wird. Das war bei der Einführungsrede, glaube ich, von Präsident Obama aus den USA. Die wurde ja im Internet auch gestreamt per Silverlight und da hat man dann tatsächlich gesagt, okay, und auch gefeatured offiziell, ich glaube auch von Seiten Microsofts dann, dass man diese Rede dann auch mit dem Moonlight-Plugin unter Linux zum Beispiel sich anschauen kann. Das ist so das einzige Mal, wo ich so Moonlight so tatsächlich auch gesehen habe, dass es auch funktioniert hat, weil das ist ja eines der größten Mankos von Moonlight gewesen, dass es halt ja recht wenig Sachen gab, die dann tatsächlich funktioniert haben. Die meisten Webseiten, die eben auf Silverlight gesetzt haben, die tatsächlich Applikationen in Silverlight geschrieben haben, haben natürlich auch sicherlich bedingt dadurch, dass sie von Microsoft ein bisschen gesponsert worden sind, immer die neueste Silverlight-Version quasi benutzt, beziehungsweise auch immer darauf programmiert, dass es eben auf der neuesten Version vernünftig läuft und dass eben die neuen Features der neuen Version dann auch vernünftig laufen. Und das hat man bei Moonlight eben dann nicht verkraften können, weil Moonlight immer so ein, zwei Versionen hinterherhing, was jetzt die Kompatibilität zu Silverlight angeht oder anging. Das ist halt immer noch so der Fall. Moonlight, glaube ich, unterstützt gerade mal Silverlight 4 oder sowas und bei Microsoft sind wir schon bei Silverlight 5 oder sowas angekommen. Und das ist halt so das Problem, was Moonlight auch die ganze Zeit hatte. Ein anderes Problem waren Videos, die sollten ja auch mit Silverlight so abgespielt werden. Werden ja teilweise auch noch, wenn man sich an Amazon Law Film, also dem der Videothek von Amazon im Internet so ein bisschen erinnert, die sind ja von Flash auf Silverlight tatsächlich umgestiegen. Und der Hauptgrund deswegen war ja, weil man oder weil die Musikindustrie oder die Filmindustrie es haben wollte, dass man tatsächlich DRM benutzt in diesen Streaming-Portalen. Und DRM in Streaming-Portalen geht halt relativ einfach mit eben Silverlight, weil das ja quasi mit eindiktiert worden ist von der ja, von der Content-Mafia wollte ich schon fast sagen, also von der Filmindustrie wurde es schon mit eindiktiert, als Microsoft Silverlight produziert hat, dass eben DRM-Sachen auch mit eingebaut werden sollen. Das hat natürlich Moonlight nicht, da gibt es auch keine wirkliche Unterstützung für. Man kann also nicht irgendwie das DRM nachinstallieren oder nachrüsten, wenn man es unbedingt haben möchte, sondern es wird einfach nicht unterstützt. Man kann unfreie Codecs nachrüsten, das geht in Moonlight, aber nicht DRM nachrüsten, um dann halt solche Sachen sich anzuschauen. Das heißt, im Grunde genommen sind eben diese Silverlight-Sachen sehr, sehr stark beschränkt auf Windows, auf die Windows-Plattform selber. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass der Erfolg von Amazons Law-Film jetzt nach dem Silverlight-Umstieg doch so ein bisschen zurückgegangen ist und dass weniger Leute das Ganze nutzen und auch nutzen wollen, weil sie eventuell vielleicht auf dem Tablet das Ganze sich mal so einen Film anschauen möchten. Nicht oder vielleicht auf Mac und nicht auf einem Windows-PC extra dann Silverlight installieren möchte. Selbst Windows-Leute wollen Silverlight nicht haben und selbst Microsoft behandelt ja Silverlight eher stiefmütterlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Silverlight jetzt der nächste Tote der Woche sein könnte. Wobei man natürlich sagen muss, dass Microsoft natürlich auch mit der Filmindustrie ein paar Verträge hat, sodass das spätestens dann 2021 der Fall sein wird, dass dann halt es auch Silverlight komplett sterben wird, weil Microsoft selber verwendet es jetzt nicht mehr für die Entwicklung des Desktops oder für Desktop-Applikationen, wie es ursprünglich angedacht war, sondern hat es halt nur noch auf einigen Webseiten und es wird halt nur noch von Third Parties benutzt, so richtig. Microsoft selber benutzt es ja auch kaum. Und Microsoft ist ja jetzt auch mit Windows 8 den Weg gegangen, eher Metro-Applikationen zu schreiben und auf HTML und CSS und sowas zu setzen, anstatt auf eine extra Plattform, die sich jetzt Silverlight schimpft. Und Silverlight ist also auch quasi tot, wird nur noch von der Filmindustrie halt aufrecht gehalten, solange bis halt eine Alternative mit DRM zur Verfügung steht. So würde ich mal behaupten. Das ist also das eine. Moonlight ist also jetzt tot und Silverlight wird wohl bald folgen. Dann gibt es was ganz, ganz Neues von Google. Die haben nämlich jetzt die sogenannte Chromebox vorgestellt, beziehungsweise auch ein neues Chromebook, das anscheinend von Samsung auch wieder hergestellt wird. Und diese neue Hardware wird ausgestattet auch mit der neuen Software, dem neuen Chrome OS, das ja auch mit dieser neuen Oberfläche daherkommt, die schon eher an einem Betriebssystem erinnert, mit einer Leiste unten, die so ein wenig aussieht wie die Windows 7 Leiste, Taskleiste, wo man zwischen Programmen hin und her schalten kann, wo man die Möglichkeit hat, tatsächlich Programme auch anzupinnen, einem Vollbildmenü, das so ein bisschen erinnert an vielleicht einen iOS Startbildschirm, wo man viele verschiedene Programme liegen hat, oder auch an einen Android App-Menü oder sowas, an das Android-App-Menü, wo man dann viele Applikationen ablegen kann. Applikationen, die man ablegen kann, sind natürlich alles Programme, die im Grunde genommen im Webbrowser laufen. Es gibt Angry Birds zum Beispiel, das man sich runterladen kann dort und das läuft dann im Webbrowser ab. Es gibt ein paar andere Programme, es gibt natürlich auch Google Docs und sowas, alles, was dann auch als Applikation dort angezeigt wird, aber im Grunde genommen im Webbrowser abläuft. Es gibt aber auch einen rudimentären Dateimanager, der zwar auch im Webbrowser abläuft, der einem aber zumindest ermöglicht, dann mal seine Dateien auf der Festplatte oder auf einem USB-Stick in einer vernünftigen Darstellung zu sehen und womit man dann auch mit dem Klick oder mit dem Doppelklick dann die Dateien auch aufrufen kann, Videodateien, Bilddateien und sowas, und die dann vielleicht auch auf die Festplatte oder in die Cloud mit hinein kopieren kann oder kann. Auf jeden Fall hat man da auch die Möglichkeit dann, und das ist halt das Konzept von dem Chrome OS, alle Sachen möglichst in der Cloud zu speichern. Das heißt, jetzt gibt es ja auch mit Google mit Google Drive natürlich, gibt es auch die Möglichkeit, dann auch Dateien, ganz normale Dateien bei Google zu speichern direkt, und das ist dann auch mit eingebaut in diesem neuen OS, und man kann sich das Ganze mal anschauen, das sieht recht interessant aus. Die Chromebooks waren ja schon bekannt dafür, dass man die halt ähnlich wie ein Netbook benutzen kann. Die sollen natürlich jetzt ein bisschen was besser ausgestattet sein, mit einem besseren Prozessor daherkommen. Man redet davon, dass es jetzt ein Celeron B840 sein soll, ein Dual-Core-Prozessor mit 1,9 GHz, der zumindest schon eine Intel HD 3000 Grafik mit an Bord haben soll, braucht er auch, weil es ja auch Compositing-Effekte gibt auf diesem neuen Google Chrome Desktop. Ansonsten gibt es noch eine neue Box, die rauskommen soll, eine Chrome Box, die soll mit einem Core i5 ausgerüstet sein, soll 4 GB RAM haben und soll auch mit 1,9 GHz getaktet sein, und es soll eventuell auch eine Celeron-Variante davon geben. Erinnert so ein bisschen an so einen Mac Mini, würde ich mal sagen. Also in dem Formfaktor kann man sich dann so vorstellen. Ein richtig kleines, sagen wir mal CD-ROM-großes oder DVD-ROM-großes, große Box. Man kann keine DVDs oder CD-ROMs einlegen. Das ist nicht eingebaut, aber man hat die Möglichkeit halt per USB halt externen Speicher anzuschließen. Und das ist halt im Grunde genommen alles. Ein Einschaltknopf und zwei USB-Anschlüsse, das war es im Grunde genommen schon. Und natürlich VGA-Monitor-Ausgang oder HDMI-Monitor-Ausgang und so weiter und so fort. Das ist da sicherlich auch mit an Bord. Also die Hardware ist nicht, sagen wir mal, nicht spektakulär. Interessanter ist dann halt die Kombination aus Hardware und Software in dem Fall und die Abstimmung, dass das dann vernünftig laufen soll. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das Ganze dann verkaufen wird, ob Leute es tatsächlich einsetzen werden, weil es jetzt so eher einem Desktop-System so ein bisschen ähnelt und erinnert daran, aber trotzdem halte ich immer noch die Applikation so ein bisschen für, sagen wir mal, fragwürdig, alles halt online laufen zu lassen. Da muss jeder selber entscheiden, ob er das tatsächlich machen möchte oder auch nicht. Dann ist auch interessant, bei den Geräten, die dann auch versehentlich verschickt worden sind, denn so ist man der ganzen Sache erstmal auf die Schliche gekommen, denn es war halt so, dass halt diese Geräte, diese Chromebox im Grunde genommen versehentlich aber schon verschickt worden ist, hat man dann das Ganze auseinandergenommen und auch gesehen, dass neben Bluetooth dann auch so Sachen sind, wie zum Beispiel ein Gigabit Ethernet-Anschluss ist mit dabei, WLAN, ABGN natürlich ist mit dabei. Insgesamt gibt es 6 USB 2.0-Anschlüsse auf der Rückseite, DVI-Ausgang und 2 Display-Ports. Bluetooth ist mit an Bord und als Festplatte wird im Grunde genommen eine SSD mit 16 GB ausgeliefert. Und dieses Konzept soll ungefähr 330 US-Dollar kosten und ist aber auch erst vorläufig nur noch in den USA und in Großbritannien dann noch zur Verfügung gestellt. Das Chromebook selber ist 12,1 Zoll groß und hat eine Bildschirmauflösung von 1280x800 Pixeln und wiegt dann ungefähr 1,5 Kilogramm und soll 6 Stunden Akkulaufzeit bringen und ist dann auch wieder mit eben einem, entweder mit einem Intel Core Prozessor ausgestattet oder halt mit diesem Celeron Dual Core Prozessor ausgestattet. 4 GB RAM sind mit an Bord, also der RAM ist auch deutlich angestiegen, wie man sieht, und auch eben der Bootvorgang soll dann dadurch halt auch deutlich beschleunigt worden sein. Und das System selber ist halt tatsächlich auch wieder auf das Online ausgerichtet. Also es gibt wenig Offline-Applikationen und man kann also immer noch nicht irgendwie, sagen wir mal, Linux-Programme oder sowas ausführen. Das funktioniert einfach so nicht ohne große Änderungen. Also insgesamt bin ich dann doch eher der Meinung, ja, es könnte sich eventuell etwas durch die bessere Hardware etwas besser durchsetzen, eventuell im Markt, wenn die Preise doch so im Netbook-Bereich bleiben, dann ist die Hardware-Preis-Leistung doch schon deutlich besser als das, was man vorher ausgeliefert hat. Und ansonsten, was das Durchsetzen von diesen Sachen geht, da könnte ich mir vorstellen, dass eventuell sich sowas durchsetzt, vielleicht in Internetcafés, wo man dann halt relativ einfach einen, sagen wir mal, einen Kiosk-Modus einstellen kann, wo man einfach nur einen Gast-Account hat und sich dann Sachen anschauen kann im Internet. Das ist ja nicht viel mehr als sowas. Und für alles andere braucht man übrigens, um Applikationen nachzuinstallieren, braucht man meistens zumindest, sagen wir mal, über 90% braucht man auf jeden Fall einen Account. Das heißt, man muss dann bei Google auch angemeldet sein, sonst kann man die Applikation gar nicht nutzen. Und insgesamt also würde ich sagen, ja, in Sachen Hardware hat man aufgeholt, in Sachen Software hat man aufgeholt, solides Update. Wo die ganze Reise hingehen wird, werden wir mal sehen. Aber es ist auf jeden Fall jetzt zumindest so, wenn ich das so richtig sehe, auch mit dieser Version, es wird attraktiver, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Es wird tatsächlich attraktiver, weil halt immer mehr Sachen tatsächlich auch im Internet passieren und ins Internet ausgelagert werden und man immer weniger Probleme damit hat, dass man diese Sachen ins Internet auslagert. Und wenn man dann überlegt, dass so Sachen wie Dropbox oder halt Google Drive dann tatsächlich zur Allgemeinheit mittlerweile rübergeschwappt sind, dass man immer häufiger sich selber auch erwischt, dass man solche auch ja, Daten, die man eigentlich vorher immer auf der Festplatte hatte, dann auch vielleicht mal auf eine Online-Festplatte zieht, dass man das dann auch eventuell dann mit so einem Chrome OS machen könnte und dass man sich eventuell nicht dran stört, dass man halt Daten hat, die bei Google gespeichert werden. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Ich werde natürlich den Artikel verlinken. Da gibt es ein nettes Video, was die Chrome OS-Version nochmal ein bisschen erklärt und das dann auch hübsche Bilder zeigt und natürlich auch ein kleines Videochen zeigt zu dem neuen Chromebook und der Chromebox von Samsung. Auf jeden Fall hochinteressant, wie ich das finde, und bin mal gespannt, wie sich das dann in Zukunft weiterentwickeln wird, ob das Ganze dann auch in Zukunft dann sich noch weiter und noch breiter durchsetzen wird. Ich muss ganz ehrlich zugeben, so ein Chromebook habe ich sehr selten jetzt gesehen bisher bei Leuten. Vielleicht so eine Chromebox könnte ich vielleicht häufiger sehen bei einigen Leuten, die tatsächlich nur den Computer haben wollen, um halt im Internet zu surfen, E-Mails zu checken und nicht sonst irgendwie, oder vielleicht ein paar Bilder anzuschauen und nicht sonst irgendwie großartige Dinge zu machen. Google Chromebox also, hochinteressant, könnt ihr euch auch anschauen, werde ich verlinken. Dann gibt es natürlich noch ein weiteres hochinteressantes Thema, wo wir ja auch ganz zu Anfang bei Fedora mal waren. Fedora will jetzt den mithilfe von Microsoft einen Microsoft-signierten Bootloader benutzen, um eben Linux booten zu können, um zumindest Fedora booten zu können, so heißt das Ganze. Und wie das Ganze funktionieren soll, das hat Fedora auch selber beschrieben. Das sieht halt so aus, dass ein kleiner minimaler Bootloader, der von Microsoft signiert werden soll und der für nichts anderes zuständig ist, als den eigentlichen Bootloader, in dem Fall zum Beispiel Group 2, zu laden, der soll halt eben benutzt werden, um halt eben ein Fedora oder ein anderes Betriebssystem, anderes Linux-System zu booten. Und das halt mit Hilfe von einigen Einschränkungen, die es allerdings dann gibt, weil eben dieser minimale Bootloader von Microsoft erstmal signiert werden soll für diese Hardware, also die Signatur von Microsoft soll im Grunde genommen verwendet werden, muss natürlich dann auch der Group 2 Loader ein bisschen was eingeschränkt werden. Er muss dann auch die Signatur überprüfen und er muss natürlich auch ein bisschen eingeschränkt werden dadurch, dass er dann zum Beispiel sagt, okay, Kernel-Parameter oder Boot-Parameter dürfen jetzt nicht eingegeben werden und der Kernel selber muss auch signiert werden für diese Hardware. Sage ich dazu nur, das hört sich alles so ein bisschen nach einem Workaround an und nicht nach einem Workaround oder nach einer echten Lösung. Es ist zumindest eine Lösung, das muss man dann doch deutlich zugeben, aber das könnt ihr euch natürlich dann vorstellen, was das heißen würde. Das würde dann heißen, wenn man einen eigenen Kernel-Treiber installieren möchte. Bestes Beispiel, proprietäre Treiber. Da müssen entweder die Distributionshersteller hingehen, wenn sie eigene Pakete erstellen mit diesen proprietären Treibern. Ubuntu macht das zum Beispiel, Debian macht das, Fedora meines Wissens nach nicht. Und müssten dann in ihren Skripts die Möglichkeit lassen, dass wenn dieser Treiber installiert, also kompiliert worden ist gegen diesen Kernel, dass er dann sich selber auch mit der Hardware signiert. Ist natürlich ein riesengroßer Schritt, der da gemacht werden muss. Da kann eine ganze Menge schieflaufen. Das müssten dann halt die Paketbetreuer machen, dass das funktioniert. Dass es immer funktioniert und ich kann mir da schon vorstellen, dass es da enorme Probleme geben wird. Die andere Möglichkeit, und so wird es wahrscheinlich bei Fedora dann auch der Fall sein, außer die APM Fusion-Leute, die dann auch, glaube ich, NVIDIA und FGRX-Pakete packen, bauen das genauso aus, müssten dann bei einer manuellen Installation oder wenn man zum Beispiel manuell eine neue Version vom NVIDIA-Binär-Blob-Treiber installieren möchte, dann muss man dann manuell eine Signatur durchführen des Treibers, also den selber signieren im Grunde genommen. Und das ist halt dann Pain in the ass, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt schon Treiber signieren muss selber auf der Hardware, damit man sie auf der Hardware überhaupt nutzen kann. Der Umgang mit Modulen muss natürlich dann auch angepasst werden. Wenn man also andere Kernel-Module irgendwie einbinden möchte, müssen die natürlich auch signiert sein. Das heißt, da muss halt auch eben das Team selber um die Distribution auch noch eine ganze Menge arbeiten, selbst bei Open-Source-Treibern. Und das ist halt das, was so ein bisschen ja nervt. Und dann ist halt das Selbstsignieren dran bei eben diesen proprietären Treiberkram oder eigenen Treibern, die man mal einfach mal kompiliert hat, weil man sie braucht oder so. Und das ist halt alles sehr, sehr nervig, sehr, sehr blöd gemacht und ob das eine wirkliche Lösung ist, ist zumindest einer der ersten Lösungsansätze, die funktionieren könnten, weil halt eben von Microsoft ein signierter kleiner Bootloader verwendet wird. Da muss man natürlich dann sich die Frage stellen, wie bringt man Microsoft dazu, so einen kleinen Bootloader zu machen, der signiert ist durch Microsoft selber. Und das ist halt die große Frage, ob das dann tatsächlich funktionieren wird und funktionieren kann. Zumindest ist es angedacht für Fedora 18. So dass wir Fedora 18 dann auch auf Hardware sehen können, die tatsächlich nur für Windows 8 gedacht ist und mit halt Windows 8 signiert worden ist. Und das könnte man dann also machen, dieses Secure Boot Könnte man tatsächlich dann auch mit Fedora 18 einsetzen, wenn man halt eben diesen Workaround durch eben den Bootloader von Microsoft macht, den signierten Microsoft Bootloader. Aber insgesamt finde ich das für eine freie Softwareplattform wie Linux dann doch zu sehr einschränkend, dass man noch nicht mal Kernel-Parameter oder Boot-Parameter ändern kann in Group 2, dass alle Sachen gegen den Kernel signiert werden müssen oder alle Module, die gegen den Kernel gebaut werden, dann signiert werden müssen. Das ist auch so ein bisschen... Pain in the ass. Man kann sich natürlich vorstellen, es gibt die Möglichkeit, eventuell dann sowas wie Fuse vielleicht einzusetzen, wo dann also Module dann auch im User Space laufen, anstatt im Kernel-Modus. Aber Fuse, das wissen wir alle, das ist halt also für Dateisysteme, die halt nicht im Kernel laufen, sondern im User-Modus laufen. Das ist alles ein bisschen langsam und die Entwicklung ist so ein bisschen, zumindest finde ich, so ein bisschen etwas langsam und das jetzt für Grafikkartentreiber oder Soundkartentreiber zu benutzen, das kann ich mir schlecht vorstellen, dass das innerhalb eines Jahres tatsächlich vernünftig umsetzbar ist. Und aus dem Grund ist natürlich die Möglichkeit, besteht halt immer noch die Möglichkeit, eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man verteilt einen Signierungsschlüssel, eine Signatur für Linux auf allen Geräten, die alle Linux-Versionen dann mit benutzen können. Oder man ermöglicht auf den Geräten halt eben die Signatur oder dieses den TPM-Chip, glaube ich, so heißt er, auszuschalten, sodass die Signatur gar nicht überprüft wird. Das sind so die zwei einzigen Möglichkeiten, die ich so sehe, damit halt Linux tatsächlich auch oder Linux-Distributionen tatsächlich auch auf solche Hardware laufen, die mit UEFI ausgestattet sind. Mit UEFI Secure Boot ausgestattet sind. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das Ganze denn weiterentwickeln wird. Es ist zumindest schon mal ein Vorbrechen von Red Hat, von Fedora, die das halt angekündigt haben, Fedora 18 halt mit Microsoft signiertem Bootloader auszustatten. Naja, wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln wird. Fedora 17 ist ja gerade erst rausgekommen und ob sich das dann bis Fedora 18 nicht sowieso alles ändert, das werden wir mal sehen. Vielleicht kommt auch irgendein genialer Entwickler dann mal auf die Idee, was Besseres vorzuschlagen. Und falls ihr so ein genialer Entwickler seid, könnt ihr natürlich auch dem Fedora-Team schreiben, weil die suchen tatsächlich auch händeringend nach besseren Ideen, weil sie selber auch schon sehen, dass das eine Idee ist, die funktionieren könnte. Aber keine optimale, keine sehr gute Idee ist, die sie da hatten. Fedora 17 also mit Microsoft-Signatur. Ja, das war es im Grunde genommen schon für die ganz, 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 ganz großen News. Es gibt noch kleinere News hier und da, die wir dann auch noch besprechen wollen. Kleinere Sachen kann ich dann ganz kurz noch erwähnen. Es gibt Gerüchte, dass der Catalyst-Treiber für Linux, der FGLRX-Treiber mit der Version 12.5 eine ganze Menge an Grafikchips nicht mehr unterstützen wird. Im Grunde genommen die HD 1000, 2000, 3000, 4000 Chips-Sätze, die vor allen Dingen auch auf, glaube ich, Notebooks und Netbooks verwendet worden sind, werden dann damit anscheinend nicht unterstützt. Ist natürlich auch wieder ein Rückschlag für alle diejenigen, die jetzt einen X-Server 1.12 installiert haben und jetzt erstmal ausweichen müssen, eventuell auf den Open-Source-Treiber und hoffen, dass ATI oder AMD dann einen Treiber bereitstellt für X-Server 1.12. Den wird es aber mit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben und das ist dann doch schon ein Schlag ins Gesicht für die Leute. Und da habt ihr gerade im Hintergrund gehört, ich habe eine E-Mail bekommen, die ist wahrscheinlich jetzt von den AMD-Leuten, die sich jetzt beschweren, dass ich jetzt zu viel labere und zu viel drunter mache, ihr Produkt so ein bisschen, aber das ist tatsächlich schon also sehr schlecht, würde ich mal sagen. Also Nvidia, selbst Nvidia bietet halt Treiber an für ältere Grafikkarten und AMD kommt halt nicht hinterher und selbst die Treiber können auch 10-mal so gut sein von AMD, wenn sie immer nur die letzten zwei Grafikgenerationen unterstützen, dann macht das einfach keinen Sinn, weil die meisten Leute haben eben auch ältere Hardware, ältere Grafikchips. Man muss sich vorstellen, ich habe zum Beispiel mein Netbook mit Radeon HD 4300 irgendwas, 4350 oder sowas, von einem Jahr oder sowas gekauft und es ist jetzt schon, wird es nicht mehr unterstützt mit X-Server 1.12 und den von den FGLRX-Treibern. Das kann eigentlich nicht sein. Also da muss tatsächlich was geschehen. Da muss entweder müssen sie den kompletten Treiber, den sie jetzt haben, unter einer GPL-Lizenz oder einer offenen Lizenz irgendwie, kann auch BSD-Lizenz sein, mir vollkommen egal, Hauptsache man kann es benutzen dann später, irgendwie veröffentlichen oder Die müssen irgendwie sehr stark beitragen zu den Open-Source-Treibern, die es aktuell gibt, damit die vernünftig funktionieren. Vor allen Dingen in Sachen Stromsparmodus ist da noch eine ganze Menge aufzuholen. Und also ich bin schon schwer enttäuscht, was das angeht. Ja, ansonsten gibt es noch was Interessantes in Sachen Netzpolitik. Da habe ich ja auch letzten Mal ein bisschen was weniger berichtet drüber, aber ACTA steht quasi vor dem Aus. Es sieht nämlich so aus, dass jetzt Holland quasi, also die Niederlande, ACTA nicht nur abgelehnt hat, sondern auch im Parlament durchgedrückt hat, dass ähnliche Gesetze oder ähnliche völkerrechtliche Verträge gar nicht mehr unterschrieben werden dürfen in den Niederlanden. Es kann sich natürlich mit der nächsten Regierung wieder ändern, die das Gesetz kippen wird, aber insgesamt ist das schon mal ein guter Schritt und es zeigt auch schon, dass ACTA wahrscheinlich so nicht durchkommen wird in der EU, weil es hat die Niederlande komplett abgelehnt und es gibt schon einige Leute, die es dann auch in dem Rechtsausschuss der CDU ablehnen und das sagt ja schon was. Und dann natürlich auf der EU-Ebene gibt es auch immer lautere Stimmen, die das Ganze ablehnen wollen, die eben ACTA nicht durchsetzen wollen. Und ich glaube, die Proteste, die wir geleistet haben gegen ACTA, haben sich jetzt tragen jetzt tatsächlich Früchte und ACTA ist quasi am Ende, so würde ich das quasi sagen. Es gibt natürlich immer noch ein paar Schlupflöcher, da muss man also doch noch wach bleiben und nicht irgendwie denken, okay, es ist am Ende, das war's, sondern wir müssen dann immer noch weiter dagegen protestieren, um zu zeigen, wir sind immer noch dagegen und es soll jetzt eine endgültige Entscheidung dann auch in Deutschland getroffen werden, dass ACTA nicht mehr unterzeichnet wird, dass es komplett also abgelehnt wird. Das muss jetzt tatsächlich dann auch klar werden. Es gibt, glaube ich, sogar eine Demo noch am 9. Juni in Berlin zumindest und noch weiteren 27 Städten in Deutschland gegen ACTA. Da könnt ihr natürlich auch nochmal schauen, wo ihr demonstrieren könnt, falls ihr demonstrieren wollt, am 9.6. halt in den verschiedenen Städten eine ACTA-Demo, eine Anti-ACTA-Demo. Ja, das war es in Sachen Netzpolitik auch schon so ein bisschen kurzes Update zu ACTA und das war es im Grunde genommen auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet viel Spaß an dieser TechView-Podcast-Folge und ja, bis zur nächsten Folge.